Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Es ist ein Wettlauf um den schnellsten Computer, um einen Computer, der die Informationstechnik revolutioniert, weil er in 0,nix Probleme lösen kann, für die heutige Rechner viele Jahre benötigen. Google soll jetzt ein Durchbruch bei dieser Technik gelungen sein. Mehr Informationen im Verlauf der Sendung. Außerdem heißt es heute Schall oder Gift. Kanadische Forscher sind der Frage nachgegangen, was die Ursache für das sogenannte Havanna-Syndrom ist. Am Mikrofon der Sendung begrüßt sie Uli Blumenthal. Und den Anfang macht heute der Sonderbericht des Weltklimarates IPCC zum Stand der Ozeane und der Kryosphäre. Der wurde heute Mittag in Monaco vorgestellt. Und die Kernbotschaft lautet, das Eis schmilzt immer schneller, der Meeresspiegel steigt immer schneller an und die Ozeane werden zunehmend sauer. Details von Volker Mrazek.
Nicht nur in der Erdatmosphäre, sondern auch im Ozean spielen sich gravierende Veränderungen durch den Klimawandel ab. Das macht der neue Sonderreport des IPCC klarer denn je.
Die Ozeanströme sind im Prinzip die Thermostaten des Planeten.
So formulierte es heute der Meeresbiologe Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, einer der führenden Autoren des Berichts, der den Blick auf die Probleme der Ozeane jetzt schärft. Laut dem Weltklimarat sind bisher mehr als 90% der zusätzlichen Energie im Treibhaus Erde in die Meere geflossen. Seit fast 50 Jahren steige ihre Temperatur ununterbrochen und seit 25 Jahren sogar beschleunigt. Marine Hitzewellen seien heute doppelt so häufig und auch intensiver als Anfang der 80er Jahre. Darunter leiden Meeresökosysteme schon jetzt.
Die Warmwasserkorallenriffe sind bereits auf dem Rückzug, bedingt durch Extremtemperaturen. Das ist ein Prozess, der ist angeschoben, den können wir nur noch begrenzen, den können wir nicht rückgängig machen.
Auf dem Rückzug sei auch die Kryosphäre, also die Gesamtheit der Eisschilde und Gletscher auf der Erde. Zusammen verlieren sie mittlerweile über 650 Milliarden Tonnen Eis pro Jahr, heißt es im Bericht. Rasche Abtauprozesse hätten jetzt auch in der Westantarktis eingesetzt. Das Schmelzwasser der schwindenden Gletscher trage inzwischen stärker zum Anstieg des Meeresspiegels bei als die thermische Ausdehnung des Meerwassers allein dadurch, dass es wärmer wird. Das sagte die französische Physikerin und Klimaforscherin Valérie Masson-Delmotte heute Mittag in Monaco.
Because ice sheets will continue to melt. In response to past and current warming.
Weil die Eisschilde weiter auf die Erwärmung reagieren und noch stärker schmelzen werden, wird der Anstieg des Meeresspiegels noch für Jahrzehnte, ja sogar für Jahrhunderte anhalten. Im ganzen 20. Jahrhundert betrug er noch 15 Zentimeter. Inzwischen steigt der Meeresspiegel schon doppelt so schnell. Und das wird sich noch weiter steigern. Im Jahr 2100 könnte der Anstieg 1,10 Meter betragen, falls die Treibhausgasemissionen nicht drastisch reduziert werden.
Fast 700 Millionen Menschen leben in Küstenregionen, weitere 65 Millionen auf kleinen Inseln. Sie alle geraten durch immer höhere Pegelstände in Bedrängnis, weil Land förmlich im Meer versinkt und Sturmfluten eine größere Zerstörungskraft entwickeln. Schon heute gäbe es Umsiedlungen, sagt Beate Ratter, Professorin für Geographie an der Universität Hamburg und ebenfalls IPCC-Autorin.
Es gibt auf Fidschi zum Beispiel schon Siedlungen, die sich weiter ins Landesinnere, also in höhere Gebiete umgesiedelt haben. Das kommt schon vor.
Der neue Sonderbericht befasst sich auch mit Wetterextremen und hier insbesondere mit den Tropen. Dort treten gefährliche Wirbelstürme auf, im Atlantik Hurricanes und im Pazifik Taifune. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werde der Klimawandel sie zusätzlich befeuern, warnt der neue IPCC-Report. Je wärmer der Ozean, desto mehr Energie steht den tropischen Wirbelstürmen nämlich zur Verfügung. Tendenziell drohen sie also immer stärker zu werden. Beate Ratter und ihre Co-Autoren gehen deshalb davon aus,
dass wir mit sogenannten Kaskaden von Extremereignissen zu rechnen haben. Also dass ein Extremereignis nach dem anderen kommt. Dass wir nicht das einzelne Extremereignis, mit dem wir umgehen könnten, vielleicht zu bekämpfen haben, sondern dass wir einen ganzen Schneeballeffekt haben, mit dem wir lernen müssen, umzugehen.
Schmelzendes Eis und steigende Meeresspiegel. Volker Mrazek über den IPCC-Sonderbericht zum Zustand der Ozeane und der Kryosphäre. Er gilt als eine der Zukunftstechnologien überhaupt, der Quantencomputer. Er soll um Größenordnungen schneller arbeiten können als die heutigen Rechner. Der Haken allerdings, die Prototypen, die es bislang gibt, die bieten noch keine Vorteile gegenüber der bewährten Technik. Jetzt gibt es aber das Gerücht, dass der Internetkonzern Google einen Quantenchip entwickelt hat, der ein bestimmtes Rechenproblem erstmals deutlich schneller abarbeiten kann als so ein gewöhnlicher Rechner. Mein Kollege Frank Rothelüschen ist zurzeit in Freiburg auf der Herbsttagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, die das Thema hat Quantenwissenschaft und Informationstechnologien. Und ich habe ihn vor der Sendung gefragt, woher diese Gerüchte stammen und wer sie in Umlauf gebracht hat.
Ja, vor ein paar Tagen tauchte wohl aus Versehen auf einem Server der NASA ein Fachartikel auf, der noch gar nicht veröffentlicht ist und erst in ein paar Wochen in einem Fachmagazin erscheinen soll, vielleicht in Nature oder Science. Und in diesem Artikel behauptet ein Physikerteam von Google offenbar, es hätte erstmals etwas geschafft, was man als heiligen Gral dieses Forschungszweigs bezeichnen könnte, und zwar die sogenannte Quantum Supremacy. Das bedeutet so etwas wie Quantenüberlegenheit. Konkret will Google mit seinem Quantencomputer, den es gerade entwickelt, in einer Rechenzeit von etwas mehr als 3 Minuten ein Rechenproblem gelöst haben, für das ein Supercomputer 10.000 Jahre brauchen würde. Dieses Paper verschwand dann zwar ziemlich schnell wieder von dem Server, aber das hat gereicht, um die Fachwelt in Aufregung zu versetzen, zum Beispiel auch hier in Freiburg, wo ich gerade die Herbsttagung der DPG besuche, die sich genau mit dem Thema Quantentechnologie beschäftigt. Und auch hier sorgte das Google-Gerücht für einige Diskussionen.
Warum überhaupt diese Aufregung über Quantencomputer? Was sollen sie besser können als normale Rechner?
Naja, ein Quantencomputer funktioniert nach einem völlig anderen Prinzip als ein gewöhnlicher PC. Ein normaler PC rechnet ja mit Bits, also mit Schalteinheiten, die entweder auf 0 oder auf 1 stehen. Ein Quantencomputer dagegen basiert auf dem sogenannten Quantenbit. Das kann nicht nur entweder 1 oder 0 sein, sondern 1 und 0 gleichzeitig. Es kann also sämtliche Werte dazwischen annehmen. Damit kann ein Quantenrechner dann unzählige Befehle parallel ausführen, statt nacheinander. Ja, und das sollte ihn in die Lage versetzen, zum Beispiel digitale Codes zu knacken, Datenbanken zu durchforsten oder Computersimulationen abzuarbeiten, und zwar in einem Tempo, das selbst die schnellsten Supercomputer nie und nimmer schaffen würden. Seit einigen Jahren sind auch große IT-Konzerne wie Google oder Intel an der Sache dran, und sie versprechen sich vom Quantencomputer große Fortschritte in Sachen künstliche Intelligenz, zum Beispiel bei der automatischen Bilderkennung oder der Optimierung von Straßenrouten.
Und was ist das für ein Quantencomputer, mit dem Google diesen Durchbruch nun geschafft haben will? Und was genau haben die Physiker damit eigentlich berechnet?
Ja, das ist kein kommerzielles Gerät, sondern wie alle anderen Quantencomputer auch noch ein Laborprototyp. Aber bemerkenswert ist, dass dieser Prototyp über relativ viele Quantenbits verfügt. Also konkret sind es 53 Quantenbits, und zwar auf der Basis einer supraleitenden Technik, wofür man den Chip dann auf extrem tiefe Temperaturen kühlen muss, also ein ziemlicher Aufwand. Ja, und auf diesem Chip haben die Forscher einen, ja, sagen wir mal eher ungewöhnlichen Algorithmus laufen lassen, eine Art Zufallsalgorithmus. Und das Einzige, was dieser Algorithmus zustande bringt, ist eine zufällige Zahl auszuspucken, also etwas flapsig gesagt eine Art Quantenwürfel. Ja, und aus technologischer Sicht heißt das, man kann rein gar nichts damit anfangen, aber Google sieht darin offenbar trotzdem einen prinzipiellen Durchbruch, weil eben ein Supercomputer tausende Jahre brauchen würde, um diese Rechnung nachzuvollziehen.
Wie beurteilt die Fachwelt das Ganze nun? Ist es tatsächlich ein Durchbruch oder doch eher ein Hype?
Ja, es gibt zwar Fachleute, die die Euphorie von Google teilen und ebenfalls von einem Durchbruch sprechen, aber die Experten, mit denen ich hier in Freiburg gesprochen habe, die äußern sich doch eher verhalten oder zum Teil auch ziemlich skeptisch. Viele erkennen zwar die technologische Leistung von Google an, dass ihr Quantenchip im Prinzip zu funktionieren scheint, aber ja, manche bezweifeln zum Beispiel, dass wirklich alle 53 Quantenbits quasi im Takt gearbeitet haben bei dieser Rechnung. Ein weiterer Kritikpunkt war, dass Google ja nur einen Zufallsalgorithmus hat laufen lassen, mit dem man gar nichts anfangen kann. Und da jetzt von einer Quantenüberlegenheit zu sprechen, das sei doch reichlich übertrieben oder sogar irreführend. Und deswegen meinen einige, dass diese doch sehr vollmundige Behauptung von Google am Ende sogar schädlich sein könnte für das Forschungsfeld. Und zwar, weil sie die Erwartung weckt, ja, eine kommerzielle Einführung des Quantencomputers würde kurz bevorstehen. Und davon kann ganz sicher noch keine Rede sein.
Wie lange dürfte es eigentlich dauern, bis man einen wirklich brauchbaren Quantencomputer hat, mit dem man auch wirklich rechnen kann?
Ja, das ist nach wie vor offen und da möchten sich die Fachleute nur ungern auf Prognosen festlegen. Also ja, für ganz spezielle Probleme, so heißt es, könnten Quantencomputer vielleicht schon in ein paar Jahren taugen. Aber ja, so ein richtig vielseitiger und leistungsfähiger Quantenrechner, der ist womöglich noch Jahrzehnte entfernt. Was unter anderem daran liegt, dass diese Quantenbits extrem fehleranfällig sind. Und wie man mit diesem Problem umgeht, das ist derzeit noch nicht so richtig klar.
Spekulation um 53 Quantenbits. Was ist dran an Googles Quantencomputer? Informationen von meinem Kollegen Frank Grotelüschen. Es begann Ende 2016. Männer und Frauen, die auf Kuba im diplomatischen Dienst für Kanada und die USA arbeiteten, klagten über Gesundheitsbeschwerden. Sie litten unter Hör- und Sehproblemen, Übelkeit und Schlafstörungen. Als die Geschichte dann über ein halbes Jahr später an die Öffentlichkeit drang, kam das Gerücht auf, dass sie Opfer eines Angriffs mittels einer ominösen Schallwaffe geworden sind. Doch hinter diesem Havanna-Syndrom könnte auch eine ganz andere Ursache stecken, wie jetzt Fachleute aus Kanada berichten. Und mein Kollege Arndt Reuning hier im Studio, der hat die Veröffentlichung gelesen. Arndt, warum war man denn im Jahr 2017 überhaupt auf diese Idee einer Schallwaffe gekommen?
Naja, die betroffenen Personen, das waren rund 40 Menschen aus beiden Botschaften, die hatten berichtet, dass sie unangenehme Geräusche gehört hatten, kurz bevor diese Symptome dann einsetzten. Also manche beschrieben diese Geräusche als ein metallisches Reiben, ein Schleifen, andere wieder wie das hohe Zirpen einer Grille. Und genau danach sollen dann diese Symptome aufgetreten sein. Und durch diese zeitliche Nähe glauben die Menschen an einen Zusammenhang. Und daher auch die Idee einer Schallwaffe, die möglicherweise Frequenzen nutzt, die von Menschen normalerweise nicht oder kaum gehört werden können, Infraschall oder Ultraschall. Aber dieser Schall, der könnte dann eventuell neurologischen Schaden im Gehirn verursachen.
Den hätte man aber dann, also organische Veränderungen im Gehirn bei den Betroffenen, auch nachweisen können, oder?
Ja, hat man. Es wurden tatsächlich Bildgebungsstudien an einem Teil der Betroffenen durchgeführt, also Gehirnscans, Magnetresonanzaufnahmen. Und in zwei Studien glaubten die Forschenden dann, Veränderungen an den Gehirnen beobachtet zu haben, die typisch sind für eine Gehirnerschütterung, auch mit den Langzeitfolgen einer Gehirnerschütterung. Beziehungsweise in der zweiten Studie dann ein vermindertes Volumen bei der weißen Substanz im Gehirn. Allerdings wurden beide Untersuchungen wegen methodischer Mängel kritisiert. Zum Beispiel gab es natürlich keinen Vergleich vorher zu nachher. Das war ja da nicht möglich.
Und welche These stellen die kanadischen Forscher jetzt in ihrer aktuellen Studie auf?
Ja, das ist eine Untersuchung von Fachleuten um Alon Friedman von der Dalhousie University in Halifax im Auftrag der kanadischen Regierung. Und Friedman sagt, nicht Schall ist die Ursache, sondern Chemie. Und zwar bestimmte Insektenvernichtungsmittel, die das Nervensystem angreifen. Denn der Zeitpunkt, zu dem die ersten Symptome bei den Diplomatinnen und Diplomaten beobachtet wurden, fällt genau mit der Zika-Epidemie in Lateinamerika zusammen. Und das Zika-Virus, das wird von Mücken übertragen, von der Gelbfiebermücke. Und deshalb wurden damals auch auf Kuba besonders häufig diese Insektizide versprüht. Auch in den Wohnungen, in den Hotelzimmern und Büros der Botschaftsmitarbeiter. Und so haben die dann eine hohe Dosis der Chemikalien aufgenommen, sagt Friedman. Und das war die Ursache möglicherweise für die neurologischen Störungen.
Und gibt es Beweise, die die Wissenschaftler für diese These vorlegen können?
Ja, die Forschungsgruppe stützt sich zum einen auf Bluttests bei den Betroffenen. Dort konnten bestimmte Insektizide nachgewiesen werden, neurotoxische Wirkstoffe, die körpereigene Enzyme blockieren. Außerdem stützen sich die kanadischen Forscher auch auf Gehirnscans, wie die anderen Studien. Sie hatten im Gegensatz zu den beiden vorangegangenen Studien allerdings das Glück, dass sie Aufnahmen hatten, die vor dem Einsatz der kanadischen Diplomaten in Kuba angefertigt worden waren. Und auch hier wurden Schäden gefunden in einem Gehirnareal, das empfindlich reagiert auf Neurotoxine, wie eben in den Insektiziden.
Das ist ja jetzt so ein bisschen ein Thema für Freunde der Verschwörungstheorien. Warum nur Amerikaner und Kanadier? Denn eigentlich müssten ja auch andere Menschen von diesem Toxin betroffen sein, Kubaner beispielsweise.
Ja, diese Frage hat sich Alon Friedman auch gestellt. Und tatsächlich hat er das jetzt als nächstes vor. Er möchte mit den Behörden in Kuba zusammenarbeiten, um herauszufinden, ob es auch in der einheimischen Bevölkerung solche Vorfälle gegeben hat.
Und wie lassen sich diese merkwürdigen Geräusche erklären, die die Betroffenen gehört haben?
Ja, manche Diplomaten haben von einem Geräusch berichtet, das sich anhört wie das Zirpen von Grillen. Und ein Insektenkundler aus Kalifornien konnte zeigen, dass es genau das auch war. Eine jamaikanische Feld- oder Steppengrille, die irgendwo dort draußen sitzt. Also selbst dieser Aspekt scheint in das Bild zu passen, dass Chemikalien für das Havanna-Syndrom verantwortlich sind und nicht irgendwelche Schallwaffen.
Schall oder Gift, was ist die Ursache für das sogenannte Havanna-Syndrom? Hintergründe live hier im Studio von meinem Kollegen Arndt Reuning. Und mit unserem letzten Beitrag statten wir der Iberischen Halbinsel einen Besuch ab, denn dort haben spanische Vogelschützer bei Mönchs- und Gänsegeiern ein ungewöhnliches Verhalten beobachtet. Die Vögel vermeiden es, die Grenze von Spanien nach Portugal zu überfliegen. Sie stoppen wie bei einer unsichtbaren Barriere einfach. Joachim Budde hat sich bei den Wissenschaftlern nach den Gründen erkundigt.
Die roten Flächen auf Eneco Arondos Karte der Iberischen Halbinsel ergeben ein deutliches Bild. Sie markieren Gebiete, in denen Geier herumgeflogen sind, denen Arondo und seine Kollegen Sender umgeschnallt hatten. Das Rot bedeckt große Teile Spaniens und reicht bis an die portugiesische Grenze. Genau bis an die portugiesische Grenze, als gäbe es dort eine unsichtbare Wand für die Vögel. Eneco Arondo von der biologischen Station Doñana in Sevilla hat nach dem Grund für dieses merkwürdige Verhalten gesucht.
Als erstes dachten wir, in Portugal gibt es vielleicht weniger Viehherden und damit weniger Nahrung für die Geier. Aber die Zahlen sind ziemlich ähnlich. Unsere nächste Frage: Unterscheidet sich der Lebensraum auf beiden Seiten der Grenze? Die Antwort war wieder nein, die Landschaft ist fast gleich. Da haben wir schließlich die Gesetzgebung in den beiden Ländern verglichen.
Volltreffer. Der Hintergrund: In der Folge des Skandals um BSE und Rinderwahnsinn verbot die EU-Kommission um die Jahrtausendwende, Kadaver von Rindern und anderen Nutztieren einfach liegen zu lassen. Das war bis dahin in der oft unwegsamen Landschaft der Iberischen Halbinsel ganz normal gewesen. Das Ergebnis: In Spanien und Portugal verhungerten die Geier. Eneco Arondo schätzt, dass Kadaver von Nutztieren 70-90% der Nahrung der Geier ausmachen. Nicht zuletzt auf Drängen von Vogelschützern lockerte die EU-Kommission diese Regelung bis 2011 wieder und stellte es den Mitgliedsländern frei, mitzuziehen. Spanien tat das, sagt Eneco Arondo.
Portugal behielt das Verbot bei. Landwirte dort müssen Tierkadaver weiterhin verbrennen. Das heißt, die Landschaft bietet Geiern kaum Nahrung, obwohl sie voller Kühe und Schafe ist.
Die Folge: Heute gibt es in Portugal nur wenige hundert Brutpaare von vier Geierarten, während es in Spanien mehr als 30.000 gibt. Vor allem Mönchs- und Gänsegeier, die Eneco Arondo in seiner Studie untersucht hat. In Spanien hat die Geierpopulation ein historisches Hoch erreicht. Um die portugiesische Population wieder aufzupäppeln, sollten die Behörden dort die spanische Herangehensweise übernehmen, findet auch José Tavares, Direktor der Vulture Conservation Foundation, einer internationalen NGO. Der Portugiese kennt sich bestens mit der Situation der Geier in seinem Heimatland aus.
Wir versuchen, die portugiesischen Behörden zu überzeugen, dass sie die Regulierung ändern. Und ich sehe kleine Fortschritte. Sie haben inzwischen die Einrichtung ausgewiesener Futterplätze erlaubt, wo unter bestimmten Bedingungen einige Kadaver für die Geier ausgebracht werden dürfen.
Die Behörden fürchten nicht nur BSE, sondern auch andere Krankheiten, wie zum Beispiel Rindertuberkulose. Zu Unrecht, sagt Eneco Arondo.
Bislang gibt es keine Studie, die einen Zusammenhang zwischen Tierseuchen und dem Liegenlassen von Kadavern gefunden hat. Ich denke darum, die Beschränkungen in Portugal haben keinen Effekt.
Für ihn gehören tote Tiere in die Landschaft zum Wohle der Geier.
Warum spanische Geier nicht nach Portugal fliegen? Joachim Budde über eine unsichtbare Barriere. Barrierefrei jetzt unsere Meldung aus der Wissenschaft von und mit Lucian Haas.
Schwämme im Ozean leben in einer ungewöhnlichen Symbiose, und zwar einer Dreiecksbeziehung mit Bakterien und Viren. Das haben Meeresforscher aus Kiel herausgefunden. Dass Schwämme von Bakterien besiedelt sind, ist schon länger bekannt. Sie helfen ihnen, Nahrung zu verdauen. Jetzt konnten die Forscher nachweisen, im Mikrobiom der Schwämme sind stets auch spezifische Viren zu finden, und zwar sogenannte Bakteriophagen. Das sind Viren, die bestimmte Bakterien befallen. Zugleich wirken sie aber auch mäßigend auf das Immunsystem der Schwämme, sodass andere Bakterienarten nicht davon angegriffen werden. Das Ergebnis ist eine Symbiose zwischen vielzelligen Lebewesen, den Schwämmen, und einer Gemeinschaft von Mikroorganismen, wobei die Viren als dritter Partner eine wichtige regulierende Rolle spielen.
Der Machu Picchu wurde bewusst auf einer Verwerfungszone erbaut.
Die Ruinenstadt der Inkas in Peru ist für ihre geheimnisvollen Bauten aus riesigen, exakt gehauenen Felsblöcken berühmt. Brasilianische Forscher haben auf einer Geologentagung in den USA eine neue Theorie präsentiert, warum die Inkas einen eigentlich besonders abgelegenen Berg als Standort für Machu Picchu wählten. Dort befindet sich der Kreuzungspunkt von zwei geologischen Verwerfungen der Anden. Deshalb sei der felsige Grund von Natur aus schon viel stärker gebrochen. So hätten die Inkas viel leichter an das nötige Baumaterial für die Stadt gelangen können. Nach den Erkenntnissen der Forscher sollen auch andere bekannte Städte der Inkas über Kreuzungspunkten von Verwerfungszonen sitzen, darunter Ollantaytambo, Pisac und Cusco.
Ein Eissatellit erkennt auch Wassertiefen.
Vor rund einem Jahr ist der EISSAT der NASA gestartet. Dieser Satellit vermisst mit einem Laser die Höhe und damit die Dicke von Meereis. Bei der Auswertung der Daten haben Forscher allerdings herausgefunden, dass EISSAT auch auf einem anderen Gebiet Nutzen bringt. Die Laserimpulse dringen bis zu 40 Meter tief in Wasser ein und bieten so die Möglichkeit, den Untergrund von Seen und von flachen Küstenpartien im Meer zu kartieren. Hierzu fehlten bislang global verwertbare Datensätze. Die Messungen von EISSAT eigneten sich zum Beispiel dafür, das Wasservolumen von Binnengewässern genauer zu erfassen, schreiben Wissenschaftler im Geoforschungsmagazin EOS.
Ein Gletscher am Mont Blanc droht einzustürzen.
Der heiße Sommer dieses Jahres hat dafür gesorgt, dass sich im Plan-Pincieux-Gletscher auf der italienischen Seite des Mont Blanc große Risse gebildet haben. Die Gemeinde Courmayeur in der Region Aostatal ließ deshalb jetzt zwei kommunale Straßen sperren. Die Stiftung Fondazione Montagna Sicura, die Umweltveränderungen im Hochgebirge rund um den Mont Blanc erforscht, warnte vor möglichen Eislawinen. Vom Gletscher könnten rund 250.000 Kubikmeter Eis abbrechen. Die Stiftung stufte diese Entwicklung als eine Folge des Klimawandels ein.
China öffnet ein Riesenteleskop für die internationale Forschung.
500 Meter Durchmesser hat die Empfangsschüssel des weltgrößten Radioteleskops namens FAST im Südwesten Chinas. Nach über 5 Jahren Bauzeit steht es kurz vor dem Regelbetrieb. Seit 2016 konnten Astronomen schon auf vorläufige Messdaten zugreifen, allerdings bisher nur Forscher aus China. Laut einem Bericht des Fachmagazins Nature sollen künftig aber auch Astronomen aus aller Welt Zugriff auf Beobachtungsdaten von FAST erhalten. Das hätten die Projektverantwortlichen angekündigt. Eine Besonderheit von FAST ist, dass es dank seiner großen Antennenfläche extrem schwache Radiosignale empfangen kann. Solche können zum Beispiel von den rotierenden Kernen toter Sterne ausgesendet werden, sogenannten Pulsaren.
Yachten fördern die Bioinvasion.
Und zwar im Mittelmeer. Dort haben Forscher bei einer Studie herausgefunden, dass 71% der untersuchten privaten Segelboote und Yachten an ihrem Rumpf ortsfremde Meeresorganismen tragen. Bei rund der Hälfte der Yachten fanden die Wissenschaftler Spezies, die im jeweiligen Hafen neu waren, darunter Muscheln und Kleinkrebse. Damit könnten die Schiffe auch potenziell invasive Arten verbreiten und somit erheblich dazu beitragen, sensible Ökosysteme im Meer gefährden, schreiben die Forscher im Journal of Applied Ecology. Bisher wurde die Rolle des Schiffsverkehrs für die sogenannte Bioinvasion vor allem mit Blick auf große Schiffe und Tanker diskutiert.
Sternzeit, 25. September. Ole Römer und die Lichtgeschwindigkeit. Vor 390 Jahren kam im dänischen Aarhus Ole Römer zur Welt. 1671, im Alter von 27 Jahren, reiste er mit dem französischen Astronomen Jean Picard auf die Insel Ven im Öresund. Ziel war, die geografische Länge der Sternwarte Tycho Brahes exakt zu bestimmen, damit man dessen Planetentafeln auch in Paris sinnvoll nutzen konnte. Ole Römer stellte sich bei den dafür nötigen Beobachtungen der Jupitermonde so geschickt an, dass er eingeladen wurde, mit nach Paris zu kommen. Die Monde Jupiters verschwinden regelmäßig im Schatten des Planeten und werden verfinstert. Ole Römer fielen kleine Abweichungen zwischen den berechneten und beobachteten Zeiten der Verfinsterungen auf. Er bemerkte zudem, dass die Zeitunterschiede vom Abstand Jupiters von der Erde abhingen und folgerte, dass das Licht eine endliche Geschwindigkeit hat. Bis dahin war ein eherner Grundsatz der Philosophen, Licht breite sich schlagartig überall hin aus. Der Däne bestimmte die Lichtgeschwindigkeit zu etwa 230.000 Kilometern pro Sekunde, 3/4 des korrekten Wertes. Die Abweichung lag an Messfehlern und der damals nur grob bekannten Entfernung Jupiters. 1681 kehrte Ole Rømer nach Dänemark zurück, wurde Professor in Kopenhagen und später Bürgermeister und Polizeichef der Stadt. Da blieb ihm kaum noch Zeit für astronomische Forschung. 1710 ist der Entdecker der Lichtgeschwindigkeit im Alter von 65 Jahren in Kopenhagen gestorben.
Die Deutsche Thomas Cook stellt Insolvenzantrag und Condor bekommt Hilfe. Und Wirtschaft und Gesellschaft geht 17:05 der Frage nach, wie wirksam eigentlich die Rettungsgelder für solche Unternehmen sind. Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.